Profil Podcasts.
Was kommt, was bleibt, wenn Corona vergeht? Bleibt das Homeoffice? Wie beeinflussen die verfeinerte Catering-Kultur und die lange Restaurant-Absenz unsere zukünftige Esskultur? Werden Zug und Auto das Flugzeug als Reisemittel überholen? Und werden die Jogginghosen irgendwann wieder nur beim Sport getragen werden? Die ProfiljournalistInnen Angelika Hager und Sebastian Hofer sprechen im Podcast über das Leben danach.
Wir haben uns beschäftigt mit dem Leben nach der Pandemie, mein Kollege Sebastian Hofer und ich. Und Sebastian hat den ersten Teil bestritten, indem er die Frage stellt, was wird in Zukunft und vor allem wie auf unseren Tisch kommen. Sebastian hat sich mit vielen Restaurantexperten, mit Gastronomen und Beobachtern der Szene auseinandergesetzt und sie befragt. Sebastian, wie wird denn in absehbarer Zeit das Restaurant der Zukunft ausschauen? Wird das viel anders sein als vor der Pandemie?
Also wir müssen jetzt, glaube ich, unterscheiden zwischen der mittelfristigen und der langfristigen Perspektive. Also mittelfristig, jetzt müssen wir zuerst mal abwarten, wann es wieder offene Restaurants in Österreich geben wird, abseits von Vorarlberg. Wenn die wieder aufsperren, wird es wahrscheinlich so weitergehen wie davor für eine Zeit, und zwar mit einem ziemlichen Boom. Also es rechnen alle damit, dass die Leute so sehr aufs Wirtshaus und aufs Restaurant gewartet haben, dass sie das in den ersten Wochen bis Monaten alles füllen werden, was nur geht. Also das lehrt auch die Erfahrung aus dem Lockdown, also aus dem Sommer vom vergangenen Jahr. Nach dem ersten Lockdown war ein großer Boom in der Gastronomie. Gleichzeitig gibt es natürlich schon Veränderungen, die bestehen bleiben werden. Insbesondere die ganze Takeaway- und Zustellsache. Also wir haben jetzt alle gelernt, dass Essen, das zugestellt wird, nicht automatisch eine labrige Pizza sein muss, die vielleicht schon lau-kalt ist, sondern dass das schon in guter Qualität auch ankommen kann bei einem. Und dass dieses Angebot irgendwie verführerisch ist und dass das weiterhin angenommen wird. Und dadurch hat viele Restaurants auch möglicherweise ein zweites Standbein oder einen zweiten Vertriebsweg auch etablieren konnten, der jetzt bestehen bleiben wird. Also das wird sicher bleiben.
Gibt es so eine Tendenz, was du ablesen konntest, zu einem neuen Regionalismus? Den Regionalismus gab es ja schon seit einem Jahrzehnt, dass man sagt, Produkte aus der Gegend. Aber mit diesem neuen Heimat- und Identitätsgefühl, das ja auch Corona ein wenig mit sich gebracht hat, wird sich das auch auf die Esskultur auswirken?
Über Umwege sicher, weil das Verlangen nach so einer Heimeligkeit natürlich gestiegen ist. Also wir wollen jetzt nichts Aufregendes mehr. Wir wollen wieder das Gemütliche, dass wir wollen uns wohlfühlen. Ne? Aufregend ist momentan eher unerwünscht. Und das wird sicher auch in der Gastronomie ein Thema bleiben. Also dass eben das Wirtshaus, so wie es war, einen großen Boom erleben wird oder eine Art Renaissance vielleicht sogar erleben wird. Dass sicher auch dieses Bewusstsein gestiegen ist, wie du sagst, was Nachhaltigkeit oder quasi den Fußabdruck unseres Lifestyles betrifft, also dass man vielleicht keine eingeflogenen Kiwis mehr unbedingt braucht zur Nachspeise. Ne? Und diese Dinge werden vielleicht beim Kunden dann schon so verankert sein, dass das auch nicht mehr nachgefragt wird einfach. Und insofern, ja, wird in die Richtung gehen, denke ich schon.
Wird diese überspitzte Gastronomie, wo man quasi irgendein Gericht, das mit Mikroskopgröße nur zu ersehen ist und wo ein langer Sermon vom servierenden Kellner dazu abgehalten wird, wie diese etwas dekadente, überkochte Gastronomie nach wie vor bestehen bleiben? Oder wird man sich davon ein bisschen abwenden und in andere Richtungen und Tendenzen gehen?
Ich glaube, das ist ein bisschen vorbei, ehrlich gesagt. Also es ist war auch schon vor der Corona-Krise eigentlich vorbei. Also man fokussiert schon wieder stärker. Also wir reden jetzt von der Spitzengastronomie. Ne? Also das ist ein Thema, das in der Sternenhaubenküche halt relevant ist oder war. Da gibt es sicher eine Zurückwendung zu ein, zwei wahnsinnig guten Produkten, die mit super Soßen irgendwie verfeinert werden. Ne? Und das reicht dann schon. Man braucht jetzt wirklich nicht die ganzen Kleckse und eben in chemischen Aggregatzuständen, wie auch immer verformten Zutaten, sondern es ist schon so quasi auch eine gewisse Bodenständigkeit in der Sterneküche durchaus zu erwarten. Also eine luxuriöse Bodenständigkeit sozusagen.
Wie sie sich ja auch in der Hobbykochkultur niedergeschlagen hat. Also es wurde luxuriös fermentiert und Sauerteig angesetzt und so weiter. Gehen wir mal ein bisschen sozusagen zum Thema Wohnen über. Das war der dritte Teil unserer Serie, weil Wohnen ja eine extreme Bedeutung bekommen hat. Also das Zuhause musste einerseits das Büro, die Rückzugsstätte, das Refugium, das Restaurant, der Kinderspielplatz und alles Mögliche sein. Also Heimat musste, Zuhause musste Multitasking lernen quasi.
Das hat uns ja alle ziemlich stark gestresst das letzte vergangene Jahr. Ne?
Wie war das für dich, Sebastian, als junger Vater? Du hast zwei Töchter, eine im Kindergartenalter, eine gerade im Schulalter. Ihr habt, glaube ich, die Nicole und du gemeinsam Homeoffice gemacht. Wie habt ihr das strukturiert oder wie habt ihr das bewältigt?
Naja, es war, also Multitasking ist echt eine Herausforderung. Ne? Also man hetzt von Termin zu Termin in den eigenen vier Wänden. Und das ist auf Dauer natürlich anstrengend und man kommt dann schon drauf, was sozusagen geschlossene Räume mit einer guten WLAN-Anbindung, welche Vorteile die haben.
Ja.
Im Gegensatz zu einem sozusagen großen Einraum-Konzept mit Wohnküche und Wohnzimmer in einem, fliegst in den Übergängen und so. Also das ist natürlich in so einer Situation wieder unpraktisch. Aber du hast dich noch intensiver damit beschäftigt, jetzt für diese Serie. Was sagen denn die Inneneinrichter, was sagen die Architekten? Ist das jetzt, kann man da jetzt lockdownmäßig schnell was umtüfteln oder werden Wohnungen auch tatsächlich neu gebaut werden?
Es wird Wohnungen geben, die flexibler sind, sagen die Architekten und Wohnpsychologen, dass man Wände verschieben kann. Zum Beispiel, wenn jetzt Eltern mit einem Empty Nest konfrontiert sind, dass sie Wände verschieben können und einen Raum vergrößern können, weil sie das Kinderzimmer nicht mehr brauchen. Trotzdem wird es immer größeres Bedürfnis geben nach abgeschotteten und isolierten Arbeitsplätzen, wo man sich zurückziehen kann, wo man sozusagen nicht inmitten dem Trubel des Geschehens ist, weil das Homeoffice wird ja also mit ziemlicher Voraussicht nicht in dieser Vehemenz, aber doch stark bleiben, weil es natürlich einerseits Kosten erspart, andererseits viele Menschen auch eine Verbesserung ihrer Lebensqualität dadurch sehen, dass sie zu Hause arbeiten können, weil irgendwann werden die Kinder ja wieder regelmäßig den Kindergarten und die Schule besuchen können. Also was man so die Prognosen von Immobilienentwicklungsforscher sind, dass Firmen quasi größere Räume als Versammlungs- oder Treffraum anmieten werden, wo dann die Mitarbeiter, die im Homeoffice sind, in regelmäßigen strukturierten Abständen sich treffen werden, was wahrscheinlich auch bei uns in der Redaktion ein bisschen in diese Richtung gehen wird, dass wir zu unseren Sitzungen gehen werden und zu Hause unsere Arbeit machen und recherchieren. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die Schwierigkeiten in den früheren Großraumbüros, die ja seit 30 Jahren, wir kannten sie bislang nur aus amerikanischen Filmen, aber seit einem Jahr haben wir auch ein Großraumbüro, dass das ein bisschen reduziert werden wird, weil man diese Sicherheitsabstände, wie wir sie durch die Pandemie kennengelernt haben, auch weiterhin halten werden wird. Und dadurch natürlich viel weniger Mitarbeiter in den großen Raum hineingehen.
Gibt es denn schon Pläne oder Visionen dafür, was aus den ganzen nicht mehr gebrauchten Büroflächen wird? Also werden die jetzt irgendwie umgebaut in Apartmenthäuser oder ist das unmöglich?
Nein, nein, da gibt's schon Pläne. Also in Amerika sind die schon sehr am Umgestalten. Auch hier wird's da, man nennt das so kleine Dörfer in der Stadt. Also, dass man quasi diese Büroräume in Wohneinheiten umstrukturiert, wo sich dann unten so ein bisschen auch ein Dorfleben gestalten soll. Das heißt, man hat unten einen Kreisler, einen Supermarkt, eine Smoothie-Bar oder was auch immer, und kann sich unten versammeln. Es gibt in London bereits Experimente von solchen umgebauten Wohnbürohäusern, wo quasi eine Riesen-WG konzipiert ist. Das heißt, jeder hat seine eigene kleine Wohnheit, aber es gibt dann große Gemeinschaftsräume. Also es gibt Küchen mit Essinseln, es gibt einen riesigen Waschsalon. Also es gibt eine, die WG, wie wir sie uns quasi vorstellen von früher, aber konzipiert auf etwas luxuriöser natürlich und auf viel mehr Menschen. Also in die Richtung wird es gehen, weil es stehen natürlich bereits jetzt sehr viele Bürohäuser leer.
Und diese Wohngemeinschaftsanlagen, also auch über mehrere Generationen dann hinweg, oder? Oder ist das was für junge Leute?
Nein, das gibt's auch die Tendenz der Mehrgenerationenhäuser. Da gibt's auch in Österreich, in Niederösterreich schon einige Experimente in die Richtung, dass man auch sagt, Studenten, ältere Menschen, junge Familien leben quasi in einem Verband, wo man auch ein wenig aufeinander schaut. Also wo man sich sozusagen gegenseitig unterstützt, wo die älteren Menschen auf die Kinder aufpassen können, wo die Jungen denen quasi Hilfestellungen leisten können, wo sie einfach Unterstützung brauchen. Also es geht ein bisschen so in die dörfliche Großfamilie zurück, weil natürlich auch die Vereinsamung ein großes Thema ist, die eine echte Volkskrankheit auch ist. Mhm. Und nicht nur bei älteren Menschen, die naturgemäß schon öftere Freunde verloren haben oder verwitwet sind, auch bei jungen Menschen ist die Einsamkeit ein großes Thema. Und da denke ich mir, könnten solche Wohnkonzepte diese Entwicklung ein bisschen abfedern oder dieses Gefühl ein wenig lindern.
Eins interessiert mich noch, du hast ja auch mit Innenarchitektinnen gesprochen und Inneneinrichterinnen. Gibt es denn schon Leute, die dich beraten, wie du am besten deinen Bildschirmhintergrund, also den sichtbaren Hintergrund in deinem Zoom-Meeting am besten gestaltest? Oder muss man da selber kreativ sein?
Da muss man, glaube ich, noch selber kreativ sein, aber es gibt ja, wie du weißt, du kannst dir Ziegen anmieten, die zur Auflockerung durchs Bild laufen sollen. Da gibt es ja irgendeinen gewieften Bauern in Niederösterreich, der Ziegen für Zoom-Meetings vermietet hat. Aber es gibt schon ein ganz großes Bedürfnis, sein Cocooning schön zu gestalten. Das Cocooning war ja ein Wort, das in den, sagen wir, auslaufenden 80er Jahren von Faith Popcorn, einer damals sehr bekannten Trendforscherin, ich rede jetzt schon wie so eine Kriegsveteranin, ins Leben gerufen wurde. Und dieses Cocooning hat jetzt natürlich eine ganz neue Dimension bekommen. Die Welt ist brutal, sie verunsichert, die Wirtschaftskrise wird uns noch einige Zeit bedrohen und viele Menschen auch zu einer den Lebensstandard reduzieren. Deswegen möchte man sich das zu Hause im Rahmen der eigenen Möglichkeiten besonders kuschelig und schön gestalten. Was die Innenarchitektinnen erzählt haben und Raumgestalterinnen, dass die Mittelschicht jetzt sehr sich online-mäßig orientiert, also dass man sozusagen keinen Innenarchitekten mehr beschäftigt, um sich ein gewisses Lichtkonzept gestalten zu lassen, sondern dass natürlich so Versandhäuser wie Westwing und Maid und so weiter, beziehungsweise auch sehr viele Möglichkeiten, so diese Mid-Century-Sachen sich online zu organisieren, dass das sehr dazu beiträgt, dass man auch einen gewissen Wohnstil gestaltet, der, und das muss man natürlich auch wieder sagen, durch diese ganzen Social-Media-Selbstinszenierungen beziehungsweise durch diese tausenden Apps, die es da gibt, wie man sein Heim verbessert und verschönert etc., auch ein bisschen in Richtung eines gewissen uniformellen Geschmacks geht. Also man hat manchmal das Gefühl, man sieht überall diese weißen Plastikstühle und den skandinavischen Tisch und dazu noch Zimmerpflanze. Also es gibt auch eine gewisse Vereinheitlichung des Stils, aber es ist natürlich total zu begrüßen, dass die Wohnästhetik natürlich beflügelt wurde durch diese ganzen Möglichkeiten, die die Menschen seit 10 Jahren haben. Also, dass man sich die Dinge einfach auch beschaffen kann. Früher ist man nach Italien gefahren und hat vielleicht sich irgendwas mitgebracht, was man unbedingt wollte. Also, das kann man jetzt ganz locker online bestellen. Und da hat sich die Ästhetik schon um einiges verbessert.
Jetzt sitzen wir alle in unseren wunderschönen Wohnungen. Und tragen Pyjamas oder Jogginghosen. Du hast dich ja im dritten Teil unserer Serie mit der Mode, mit dem Modebusiness, mit der Modewelt beschäftigt auch. Ich nehme an, die spürt das vergangene Jahr ganz gewaltig, oder?
Ganz gewaltig. Und zwar, wie immer, ist es so, dass das oberste Luxussegment, sprich Firmen wie Hermes, Louis Vuitton etc., relativ unbeschadet sind, obwohl sie natürlich sehr gelitten haben, dadurch, dass der chinesische Markt für einige Monate weggebrochen ist und der gesamte Luxusweltmarkt wird zu 50% von chinesischen Konsumenten bestimmt. Aber es haben sich natürlich auch im Mittelbau schwere Kahlschläge bemerkbar gemacht. Also dein Fürstenberg zum Beispiel hat quasi nahezu alle ihre Geschäfte geschlossen, konzentriert sich nur mehr auf Online. Ralph Lauren hat Umsatzeinbußen von 20% gehabt. Auch Billigdiscounter oder auch Mittelbauanbieter wie Zara oder H&M oder Pimki und so weiter haben große Teile ihrer Filialen geschlossen beziehungsweise sind in billigere Gegenden gezogen, weil die natürlich auch alle meistens in der City und im inneren Kern von der Städte sich angesiedelt haben. Das, was eigentlich in der Mode sich schon seit Jahren abgezeichnet hat, nämlich, dass das System autokannibalistisch ist, das heißt, sich selbst auch kaputt macht, durch immer mehr Kollektionen, durch längst nicht mehr auf die Jahreszeiten nur beschränkte Kollektionen, sondern dazwischen gibt's die Cruise und die Second Cruise und so weiter, landen die Dinge so viel schneller auch im Sale und werden dann möglicherweise auch verschleudert, beziehungsweise kommt zu wirklich umweltsünderischen Aktionen wie Burberry, die zum Beispiel die übrig gebliebene Ware, die sie nicht verkauft haben, einfach vernichtet haben, ihren Marktwert nicht aus dem Lot bringen. Also die Mode ist ja ein großer Umweltsünder. Also es gibt ja Experten, die sagen, dass die Mode dem Klima mehr Schaden zufügt als der Luftverkehr und der Schiffsverkehr zusammen. Das heißt, die Mode muss sich nicht nur durch die Pandemie, aber beschleunigt durch die Pandemie neu erfinden. Vor allem, was so die Fairtrade-Dinge betrifft. Also es ist ja nicht nur so, dass Billiganbieter, wo ein T-Shirt $3 oder 3 Euro kostet, die Umweltsünder sind. Es gibt wie sagt man da, Fairtrade oder Modeüberprüfer, die quasi nach den Segmenten Umweltverträglichkeit, soziale Verträglichkeit und so weiter Marken überprüfen. Und da haben auch Luxusmarken oft verheerende Noten. Also gerade jemand wie Vivienne Westwood zum Beispiel, die immer als die große Umweltprotagonistin, die ihm Millionen von Pfunden für den Regenwald gespendet hat, ist in dieser Checklist, findet die eher in der zweiten Hälfte, unteren Hälfte statt. Also es ist nicht so, dass man, wenn man jetzt ein Kleid von Donna Karan kauft oder Brillen von Gucci, dass wir gesichert sein können, dass die Menschen nur 8 Stunden am Tag arbeiten und nach Kollektivverträgen entsprechend entlohnt werden. Die können genauso unter verheerenden Umständen arbeiten wie die Leute, die quasi T-Shirts um 2-3 Euro am Markt verkaufen bei uns. Mhm.
Und wie schauen die Kollektionen jetzt aus? Schauen die anders aus? Weil es gibt jetzt die Gelegenheit, das große extravagante Teil auszuführen, sind jetzt beschränkt. Ne? Es gibt keine Partys mehr keine legalen Partys, keine Oper, was auch immer.
Also es gibt 2 Tendenzen, würde ich sagen. Zum einen gibt es das, was ja schon auch seit längerer Zeit stattfindet, dass man Streetwear oder sozusagen ganz normale Kleidung, die eben den Trainingsanzug oder die Jogginganzüge in Luxusvariationen auf den Markt bringt, was teilweise wirklich paradoxe Auswüchse hat. Also ich habe zum Beispiel einen Kapuzensweater von Prada erwähnt, der mit Schriftbildern von Raf Simons bedruckt ist, der also wirklich ausschaut, der könnte genauso gut von Closed oder sonst wo sein und maximal 120 Euro kosten. Der kostet 1300 Euro. Und das ist natürlich ein echter Fall für Fashion Victim, die es ja auch nach wie vor gibt, vor allem in den großen Nationen, wo der Lifestyle-Nachholbedarf wie noch immer Russland, China und Indien besteht, nach wie vor blüht. Aber das sind dann schon Auswirkungen von Dekadenz, wo man sich denkt, das kann irgendwie nicht klug sein. Also es gibt ja auch Leute wie die Vivienne Westwood eben, die zu mir in einem Interview für Profil gesagt hat, Leute, kauft nicht 20 mittelbillige Teile oder günstige Sachen, sondern leistet euch ein, zwei gute Stücke. Und ein bisschen geht es auch in die Richtung, dass man sehr viel Vintage tragt, dass natürlich diese Vintage-Läden eine große Renaissance erfahren haben, aber dass auch große Firmen wie Burberry jetzt, früher Umweltsünder, jetzt eben nicht mehr, große Firmen Upcycling betreiben. Also zum Beispiel Stoffe aufkaufen, die übergeblieben sind und daraus Mode machen und daraus auch einen echten Trend machen, der natürlich insofern wieder mal Sinn macht, weil er länger bleiben wird als nur eine Saison lang und weil er wirklich auch die Umwelt schont. Also da in die Richtung geht's und diese Markenbesessenheit wirklich auch eine Sache ist, die sich auf diese großen Lifestyle-Nachholbedarfsnationen beschränkt und bei uns ein bisschen wirklich auch nachgelassen hat. Mhm. Also wir werden unsere Jogginghosen noch ein Weilchen tragen müssen, fürchte ich. Aber sie werden nicht von Gucci sein. Und dann gibt es natürlich noch eine Tendenz, die immer quasi auch die Rebellion auf das Vorgegebene ist. Also ich habe die Geschichte Pyjama Party genannt, aber es gibt natürlich auch die große Glitzer- und Glamour- und Opulenzmode von Designern wie Versace oder einem Österreicher, der gerade neu als Shootingstar gefeiert wird. Christoph Rumpf hat die Kollegin Czerny eine größere Geschichte schon über den gemacht, wo quasi der Tanz auf dem Vulkan, der Glamour, der Glitzer und die Party muss wieder quasi reaktiviert werden und irgendwann holen wir uns die Nacht zurück. Also diese Tendenz gibt's auch. Und es gibt ja, also es heißt ja auch, und das da habe ich sowohl beim Wohnen als auch bei der Mode, dass sich Krisen, also egal ob das jetzt der Weltkriege waren, beziehungsweise ökonomische Breakdowns, immer kreativ, sehr positiv auf Mode und Design ausgewirkt haben. Wie wird sich denn, nachdem unsere Reisepläne eigentlich vor allem durch Unsicherheit die letzten einen Vierteljahre gekennzeichnet waren, wie wird sich denn das Reisen neu erfinden? Du hast nicht den letzten Teil, aber einen Teil dem Reisen und dem Tourismus der Zukunft gewidmet. Wie wird das aussehen?
Na, ich war im Zuge der Recherchen auch am Flughafen Wien und das war schon eine ziemlich eine seltsame Erfahrung. Also es war an diesem Flughafen, den man ja so, sehr vollgefüllt kennt. Es waren, glaube ich, 5 Leute unterwegs und insgesamt 12 Flugzeuge haben an dem Tag Wien verlassen, Passagierflugzeuge. Also wir werden noch wahrscheinlich eine Zeit lang eher mit dem Auto unterwegs sein, fürchte ich, in den Urlaub. Und auch am Flughafen, also die Vorstände und die Leute, die damit zu tun haben, die rechnen auch damit, dass das Niveau von vergangenem Jahr sozusagen, also oder 2019, erst in 5 bis 6 Jahren, wenn überhaupt, wieder erreicht wird im Flugverkehr. Da verändert sich sehr viel und auch im Businessverkehr natürlich, weil, wie wir schon besprochen haben, sehr viel jetzt auch digital stattfinden kann und nicht jede Sitzung unbedingt in Frankfurt stattfinden muss. Also da bricht sicher für die Fluglinien-Geschäfte weg. Diese Marktanteile werden vielleicht die Billigfluglinien übernehmen, die jetzt in die Krise investiert haben. Also Ryanair hat, ich glaube, ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, an die 200 neue Flugzeuge bestellt. Und die rechnen schon damit, dass nach der Krise das wieder ordentlich anziehen wird, das Geschäft. Und also wir werden dann schon wieder billig rumdüsen, auch innerhalb von Europa zumindest.
Weil du hast schon auch geschrieben, dass möglicherweise die Ticketpreise ansteigen werden in Zukunft.
Es ist jetzt eben von Segment zu Segment wahrscheinlich tatsächlich verschieden. Also die Transatlantikflüge oder also Langstrecke wird tendenziell wohl teurer werden, noch teurer. Es wird aber doch wohl auch dieses Low-Cost-Segment wird bleiben. Also es wird jetzt nicht komplett verschwinden. Wir haben es ja auch gesehen, also es ist jetzt, nachdem es möglich war, aus Deutschland nach Mallorca zu fliegen, waren die Flieger voll. Ne? Also die Nachfrage ist vorhanden.
Heißt, ich habe unlängst ein Fotoalbum von meinen Großeltern gefunden, wo die mit ihrem VW-Käfer durch Österreich getourt sind im Sommer und überall quasi eine kleine Pause oder ein Picknick auf einer Waldlichtung gemacht haben. Wird das vielleicht so das Urlaubskonzept der nächsten ein, zwei Jahre sein?
Bestimmt, weil es einfach flexibler ist. Ne? Also wir eben diese Unsicherheit, die du angesprochen hast, die betrifft natürlich alle, die auf Reisen gehen wollen, weil man nicht, also die andere Länder bereisen wollen, weil man weiß nicht, wie die Vorschriften dann akut sein werden. Was darf ich, was muss ich tun? Kann ich noch stornieren? Also diese Unsicherheit ist natürlich, wenn ich mich auf dem Roadtrip begebe, kann ich die natürlich ein bisschen einfangen. Insofern, und wir haben ja auch im vergangenen Jahr, als wir fast alle Urlaube in Österreich verbracht haben, gelernt, dass es ja auch ganz schön ist. Ne? Und man kann da schon einen Sommer verbringen. Und ich glaube, also dieses kleinräumige, sehr flexible, auf eigene Faust mit dem Auto oder vielleicht mit der Bahn unterwegs sein, das wird sicher die nächsten ein bis zwei Jahre noch prägen. Aber eben, es geht dann schon auch wieder weiter hinaus. Also ja, auch hier wird die Lust an der Reise wird nicht verschwinden.
Das heißt, wir werden uns aber möglicherweise mehr in Europa bewegen als transkontinental, oder? Für eine Zeit lang.
Ja, also ich glaube, der Radius wird insgesamt kleiner werden, ja.
Das heißt, Heimat wird auch eine neue Bedeutung kriegen, jetzt nicht im patriotischen Sinn, sondern so als Cocooning, atmosphärisches Cocooning-Ambiente. Glaubst du, dass die Leute einfach nach wie vor in den nächsten zwei, drei Jahren mehr Urlaub in Österreich machen werden?
Das glaube ich schon, ja. Also einerseits, weil man vielleicht sogar auf den Geschmack gekommen ist. Weil das, also früher stand es ja für viele Leute nicht zur Debatte, ne? Also da war klar, muss ans Meer gehen. Einerseits das und andererseits ist es halt bequem und auch, ich habe es vorhin schon erwähnt, bei der Gastronomie, ich glaube, dass viele Leute wirklich so ein heimeliges Gefühl vermissen. Ne? Also wir sind alle so in der Unsicherheit drinnen, Tag für Tag. Wie geht es morgen weiter? Das weiß man in vielen Situationen einfach nicht. Und das, da wünscht man sich, glaube ich, im Urlaub was gut Bekanntes, gut Eingesessenes. Und ich glaube, dass der Anteil Lust ist noch nicht so groß.
Ja, bei mir eigentlich auch nicht. Aber was glaubst du, wenn wir jetzt sozusagen unsere Serie, die dann auch gesamt online abrufbar sein wird, wer sie gerne nachlesen möchte, hat diese Pandemie bei allen negativen Dingen, bei all den schrecklichen Verlusten und Beschneidungen unserer Freiheit auch was Positives gebracht in der Art, wie wir leben werden in Zukunft, deiner Meinung nach?
Ich glaube schon, also so eine gewisse Besinnung auf, was unser Lifestyle oder unser Alltag eigentlich bedeutet. Ne? Das war ja früher, hat man nicht viele Gedanken dran verschwendet, wenn man nicht bei Fridays for Future mitgelaufen ist. Also dieses Nachhaltigkeit, ein bisschen einfach auf die Konsequenzen unseres Tuns und Handelns zu schauen, das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren sicher noch mal stärker gelernt und verinnerlicht. Und das wird nicht mehr verschwinden.
Also mein Stresslevel ist auch geringer geworden, muss ich sagen. Also diese Entschleunigung, die doch eingesetzt hat, durch dem nicht nächste Woche dorthin fahren und das noch machen müssen und so weiter. Also man ist irgendwie, man hat schon einen Vorgeschmack, wie sich's in der Pension anfühlt, finde ich. durch dieses viele zu Hause sein und durch dieses viele im Jogginganzug herumrennen. Aber ich danke dir. Es hat wieder mal großen Spaß mit dir gemacht, auch diese Serie, die wir gemeinsam geschrieben haben. Und wir werden uns weiter über das Leben und den Lifestyle und das Seelenleben vor allem nach der Pandemie und während der Pandemie kümmern.
Ja, und wir werden auf Urlaub fahren.
Und übers Urlaub fahren natürlich.
Danke.
Dankeschön.
Sie hörten Angelika Hager und Sebastian Hofer über das Leben nach Corona. Das Dossier zum Thema finden Sie auf profil.at/leben-nach-corona. Unser gesamtes Podcast-Portfolio können Sie auf profil.at/podcasts und bei allen Streaming-Anbietern nachhören.